Payment & Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
Hallo und herzlich willkommen zur 277. Ausgabe des Fintech-Podcasts von paymentbanking.com. Es ist Sommer und Sommer bedeutet, wir vom Payment Banking Team, also auch viele unserer Gäste und potenziellen Gäste, sind im Urlaub. Und weil so viele im Urlaub sind und ihr hoffentlich auch, die ihr das hört, haben wir gedacht, wir machen kein Podcast mit einem Gast oder zu einem speziellen Thema diese Woche, sondern wir nutzen nochmal den Content, den wir bei unserer Banking Exchange Konferenz aufgezeichnet haben und verwenden den wieder hier als Podcast. Und wir wollen in dieser Woche das Beyond Banking KMU Panel als Podcast veröffentlichen. Das ganze Thema geht um KMUs und warum KMUs heute mehr brauchen als ein Bankkonto und wie man ein Produkt mit seinen Kunden zusammenbaut nach dem Motto, der Wurm muss dem Fisch und nicht dem Angler schmecken. Das Ganze wurde aufgezeichnet am Rande oder während der Banking Exchange Konferenz am 9. Juni. Moderator war der Mike Klotz vom Payment Banking Team und Gäste sind Philipp A. Pohlmann von Konto, Jessica Holzbach von Penta, Volker Bröhr von Sinacor, Michael Strauß von der KfW, den wir letzte Woche erst im Podcast hatten, und Tobias Eis von Clarilab Schufa Company. Bevor wir in Medias Res gehen und ich dem Mike das Mikrofon gebe, das virtuelle Mikrofon übergebe, der Dank nochmal unseren Sponsor und dass es alles nicht möglich ist. In diesem Monat sind es die Kollegen von Scalable Capital, die diese Folge möglich machen. Europas führende Robo-Advisor, damit kann man jetzt auch Aktien und ETFs unbegrenzt handeln, das Revolutionäre alles zum Flatpreis von 2,99 Euro im Monat. Mehr Gebühren fallen nicht an. Einfach registrieren, loslegen unter de.scalable.capital. Vielen Dank an die lieben Kollegen von Scalable. Wenn auch ihr hier Werbung machen wollt im Podcast, schreibt uns doch bitte an nicole@paymentandbanking.com. Wie gesagt, an nicole@paymentandbanking.com. Wir haben hier wahnsinnig viele Zuhörer, sehr, sehr spitze Zielgruppe und schicken euch gerne das Sponsoring-Sheet. Wir haben interessante Möglichkeiten hier für Werbeeinblendung. Vielen, vielen Dank und jetzt gebe ich das virtuelle Mikrofon weiter an den lieben Kollegen Mike Klotz von Payment Banking. Tschüss!
Ja, wir schauen gerade dabei. Das ist live. Ich kann ja in der Zwischenzeit, während ihr noch Sprachübungen macht in der Technik, die Freunde links und rechts neben mir vorstellen, bevor ich dann zur Jessie gehe. Zu meiner rechten Seite sitzt der Philipp Pohlmann von, ich musste nachfragen, wie es ausgesprochen wird, Konto, ja, Französisch wird es genauso ausgesprochen wie im Deutschen, von Konto. Er ist Geschäftsführer der deutschen Zweigniederlassung von Konto, wer Konto nicht kennt, erfolgreichste Neobank Frankreichs, so sagt man, und sehr fokussiert auf KMUs und Freelancer. Dann haben wir den Michael Strauß an meiner rechten Seite, er ist CDO bei der KfW und kann einiges berichten zu dem Thema. Du kennst dich aus, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Corona-Krise und der damit verbundenen Situation, was die Kreditvergabe betrifft, da wirst du bestimmt aus dem Nähkästchen, wie man so schön sagt, plaudern können. Ich bin gespannt über die Learnings. Dann zu meiner Linken, der Volker Bröhr von Sinacor. Er ist Partner bei Sinacor Technologies und arbeitet seit, so heißt es, 10 Jahren. Tatsächlich seit 10 Jahren im Bereich der digitalen Transformation. Dass er das noch immer tut, zeigt, wie groß der Need ist. Und du kennst die Versäumnisse und die Probleme der Unternehmen da draußen, beziehungsweise kannst uns davon einiges erzählen. Last but not least, Jessie ist jetzt gerade mal ganz aus dem Bild, zumindest was die Vor-Ort-Thematik betrifft, haben wir den Tobias Eis von Clarilab, eine Schufa-Company, ja, gegründet von dem Fintech Fino. Die Freunde von Fino kennen wir sehr gut, die waren schon oft bei uns in unterschiedlichster Besetzung auf den Panels. Und die Schufa haben zusammen ja ein Unternehmen gegründet, nämlich Clarilabs. Und ihr, da kannst du vielleicht gleich 2, 3 Sätze zu erzählen, habt euch fokussiert auf den KYC-Prozess und alles, was mit Geldwäsche zu tun hat. Das heißt, wenn ich wissen will, wie man es macht, also Geld waschen, genau. Da kannst du dann helfen. So, schauen wir mal. Jessie. Okay. Ihr testet noch. Ich höre was. Ja. Jessie, ich höre was.
Hallo?
Hallo, Jessica. Wir hören dich.
Es war tatsächlich mein Fehler, beziehungsweise die Kopfhörer, die nicht ganz funktionieren.
Oh, manchmal ist der Akku einfach leer.
Aber ja, Jessica. Es sind tatsächlich noch die mit Kabel.
Oh, auch das gibt's. Jessica, ich will dich noch vorstellen. Du bist Co-Founderin und CCO, das heißt Chief Customer Officer bei Penta. Vergleiche sind immer so ein bisschen doof, aber Penta war im Prinzip vor Deutschland, war in Deutschland vor Konto aktiv. Ihr macht was Ähnliches in, wie die Kollegen von Konto, adressiert auch KMUs. Du hast Penta mitbegründet, ein Stück weit aus der Not heraus, weil du da den Need erleben musstest am eigenen Leib. Und ich möchte die erste Frage auf deinen Need beziehen, aber die stelle ich jetzt an den Michael. Und die bezieht sich auf eine Studie, die die KfW gemacht hat. Und okay. Die Studie beschäftigt sich mit dem Thema Digitalisierung. Digitalisierung im KMU, die steht bei euch auf der Webseite auch zum Download-Bereich, im Download-Bereich, zum Download bereit. Und die Zahlen, die ich dort gesehen habe oder das Ergebnis, will ich mal zusammenfassen. Lösung adressiert Problem, was nicht so richtig vorhanden ist, oder anders gesagt, digitale Lösungen adressieren ein sehr, sehr analoges Klientel.
Okay, kann man vielleicht auch so interpretieren. Das ist eine Studie, die unser KfW Research macht. Da geht es um die Frage Digitalisierung im Mittelstand. Die machen wir Jahr für Jahr. Also die positive Message ist, das Investitionsvolumen steigt. Ja. Die negative Message ist, wenn du jetzt das SME-Segment nimmst oder KMU-Segment, die durchschnittliche Investitionsquote oder der Betrag durchschnittlich über alle Unternehmen sind 17.000 Euro. So, das lassen wir mal sacken für den Moment. Ne? Und wenn man das noch am prozentualen Wert des Investitionsvolumens insgesamt sieht, ist es noch viel schlimmer. Und nicht zuletzt, wenn man überlegt, was noch alles in der Digitalisierung fällt, weil man relativ großzügig ist, wenn du dann eine Website gebaut hast, dann ist das auch schon das Thema Digitalisierung. Also was will ich damit sagen? Also auf deine durchaus provokative Frage will ich mal sagen, das ist schon ein Thema. Ja, was ist alles Mittelstand? Es sind nicht nur diejenigen, die irgendwie Startups sind, sich mit digital beschäftigen von jeher oder wie auch immer. Es ist auch Handwerk. Ja? Und wenn die mal eine Website gebaut haben, dann ist das für die, sage ich mal, der Schritt nach vorne. Und ich will damit Handwerk nicht kritisieren, ganz im Gegenteil. Aber die Frage ist schon, wenn ich sage, ich möchte ein digitales Angebot im KMU-Segment als Banker adressieren, auf wen treffe ich dort und sind die überhaupt affin dafür? Und meine Behauptung wäre durchaus, ey, es ist ungefähr so, wie du sagst, ich bin mir nicht so sicher, wie groß die Affinität tatsächlich dort ist. Und das ist sicherlich für euch auch, der das Segment bedient, eine ziemlich spannende Frage.
Lass uns die Frage doch auch dann wirklich weitergeben. Ja. Philipp, wenn du jetzt mal so schaust, dein Kundenklientel oder deine Zielgruppe, die ihr adressieren wollt, vielleicht auch aus Frankreich heraus, die Erfahrung, die ihr dort gesammelt habt. Dort gibt es ja Konto schon ein kleines bisschen länger. Habt ihr den Dachdecker? Habt ihr den Metzger? Habt ihr den KMU? Und zwar nicht den sehr digitalen, die Startups, die sich gründen, sondern wirklich so den Joe Sixpack-User der KMUs.
Absolut. Also ich kann das nur bestätigen. Das ist tatsächlich so. Ich denke, eins der größten Segmente, die wir haben, ist genau in dem Bereich Selbstständige oder eben Gewerbetreibende, die sich selbstständig gemacht haben und wo wir eben sehr, sehr großen Bedarf sehen für ein digitales Geschäftskonto. Und da kommt dann diese beratende Komponente ganz stark hinzu. Also ich glaube, das sind so die Kunden, die Segmente, die eben häufig übersehen werden von der klassischen Hausbank und wo wir uns dann so ein bisschen auch ausbreiten konnten am Anfang, bevor wir jetzt die Rising Stars hatten und die Startups, die vielleicht uns sehr geläufig sind und vielleicht die größeren Marken.
Das passt ja nicht so ganz zu der Studie, die...
Glaube ich nicht.
Aber lass uns Jessica vielleicht fragen. Du hast ja quasi am eigenen Leib erfahren müssen, wie es ist, wenn man als KMU oder als Startup zu einer Bank geht und sich für ein Kontoprodukt interessiert oder einfach nur ein Konto abschließen möchte. Und du hast mal im Interview gesagt, im traditionellen Bankengeschäft werden KMUs oft als Störfaktor wahrgenommen. Und wenn man da mal einen Kunde, ein Anliegen hat oder Hilfe benötigt, wird man abgewimmelt. Wie macht ihr das? Also das ist erstmal deine Aussage. weiß ich nicht, ob die KfW das so bestätigen würde oder Vertreter anderer Banken.
Kann ich noch was zu sagen.
Sehr gerne. Aber Jesse, was macht ihr denn besser?
Also erstmal zu der Aussage, ich glaube, das Problem kommt hauptsächlich daher, dass es unterschiedliche Auffassungen von dem Segment KMU gibt. Also wo fängt der KMU an und wo hört er auf? Philipp hat eben angesprochen, die Solo-Selbstständigen, das heißt, es sind wirklich einzelne Personen. Und zu dem Zeitpunkt, an dem wir damals ein Konto eröffnen wollten, waren wir, wie gesagt, drei Uni-Absolventen, die ambitionierte und große Ideen hatten. Ein kleines Investment dahinter, aber sonst nicht viel. Das heißt, da ist auf der einen Seite große Ideen, große Ambitionen, wenig tatsächlich quasi auf dem Papier bis hin zu jetzt etwas größeren, etablierteren Unternehmen. Und gerade, ich würde sagen, 2016 war das, wenn man dann versucht hat, nur basierend auf einer Idee ein Konto zu eröffnen, war das doch noch relativ schwierig. Und was wir heute besser machen, würde ich sagen, ist einfach, dass wir diesen Prozess digitalisiert haben, verschlankt haben und dadurch einfach die Möglichkeit haben, dem einem größeren oder einer weiteren oder einer Nische anzubieten. Und deshalb quasi nicht diese Abstriche machen, anstatt wir investieren jetzt die Zeit vom Kundenberater in das Unternehmen vor die Autowerkstatt mit 20 Mitarbeitern versus das Startup der drei Uni-Absolventen, sondern wir können das gleiche Produkt für alle anbieten. Und ich glaube, das ist nicht nur das, was Penta besser macht, sondern das ist im Endeffekt die Chancen der Digitalisierung.
Volker, vielleicht auch anschließend an die Aussage von Jesse. Gibt es den KMU, den ich so einheitliche Produkte anbieten kann? Oder sind die alle so dermaßen unterschiedlich? Also ich denke jetzt mal in einer anderen Kategorie, also wenn du jetzt in Warenwirtschaftsprogrammen aktiv bist oder in dem Business was machst, da gibt es verschiedene Gewerke. Das ist ja, der Dachdecker braucht was anderes wie der Metzger, der braucht wieder was anderes wie das produzierende Gewerbe und so weiter und so fort. Also glaubst du, dass es eigentlich ein One-Fits-All-KMU-Konto in der Form gibt? Oder ist das am Ende doch was sehr Spezielles und Individuelles?
Ja, als Jurist könnte man jetzt sagen, hängt ab, wie man KMU definiert an der Stelle, dass es dann wieder passt. Ich glaube also, ein Konto, das für alle passt in diesem Segment, gibt es nicht. Also wenn man mal wirklich ganz platt guckt, Jesse sagte das gerade, so ein Solo-Selbstständiger hat ganz andere Anforderungen als irgendjemand, der schon 2, 3, 4 Mitarbeiter hat, hat wieder andere Anforderungen als jemand, der schon 50 oder 100 Mitarbeiter hat. Genau. Erstmal rein von der Größe her. Und dann kommt natürlich auf der anderen Seite hinzu, heutzutage möchten die Geschäfts- und Firmenkunden ja das Konto nicht nur als reines Zahlungsverkehr und Konto und zur Sicherung der Liquidität nutzen, sondern sie möchten vielmehr bestenfalls einen Berater haben, der sie und ihre konkreten Probleme versteht. Wenn man jetzt so beispielsweise so eine Apobank nimmt, zum Beispiel, ne? Gut, die haben jetzt gerade ihr IT-System, Malheur in Anführungszeichen, ne? Aber ansonsten, wenn irgendwie jetzt ein Arzt oder Apotheker da hingeht und sagt, ich brauche ein Darlehen für dieses und jenes, dann wissen die direkt, ah, okay, das hat diese und jenen Hintergrund, ungefähr so und so viel ist die Boni und so weiter und können genau. Den Prozess da verschlanken und sehr gut auf den entsprechenden Kunden abstellen. Bei ganz kleinen wiederum, also ich sage jetzt mal so den typischen, ja, was weiß ich was, Solo-Selbstständigen, da glaube ich tatsächlich kann man noch relativ viel über einen Kamm scheren, weil die Anforderungen da im Großen und Ganzen ja eigentlich das Zahlungsverkehrkonto erstmal sind per se, plus, und das glaube ich machen die Kollegen hier dann auch schon ja sehr stark, die Services, die drumherum sind, also Beyond Banking, sein Auftragsmanagement, was mit angeboten wird, was man mit nutzen kann und solche Sachen, ja. Das ist dann, glaube ich, in dem Bereich differenzierend. Aber dann kommt natürlich dann schon irgendwann die Fragestellung und die, denke ich, ist dann für Quant und Penta auch wiederum relevant, was ist, wenn diese Kunden wachsen und dann irgendwann genau. Mal 50, 100 Mitarbeiter haben und was brauchen sie dann? Ne?
Ja. Ja, die Frage können wir 1:1 weitergeben. Jessica?
Ich denke,
was ist, wenn ich wachse? Also nicht ich.
Genau, wir sind ja jetzt seit 3 Jahren auf dem Markt. Das heißt, die Startups, die mit uns gestartet sind und den Weg gehen, den man so gehen sollte, das heißt wachsen, skalieren, die sind natürlich mittlerweile größer. Das heißt, wir haben auch einige Kunden, die irgendwie 100, 200 Mitarbeiter haben und trotzdem noch mit Penta zufrieden sind. Was bedeutet das? Ich glaube, man muss differenzieren von dem Kernprodukt, was angeboten wird. Das habe ich jetzt eben gerade auch herausgehört. Das reine Zahlungskonto, also die schnelle Kontoeröffnung, das reine Angebot, Zahlungen zu tätigen, sind relativ ähnlich für den Solo-Selbstständigen, also von einer Person bis zu 100 Personen. Natürlich, wenn man 100 Personen sind, hat man noch solche Features, wie man muss irgendwie Sammelüberweisungen machen und die terminieren und vielleicht noch in sein andere Accounting-Systeme integrieren. Aber ich glaube, da kommt dann eher die Differenzierung. Das heißt, das Kernprodukt, das Geschäftskonto, also der Anker, kann relativ ähnlich für eine sehr große Gruppe angeboten werden und differenziert wird dann über die verschiedenen Features, die man quasi außen dran steckt. Und ich glaube, das ist quasi das Geheimnis. Genauso wie es quasi, wenn man in Internationalisierungsstrategien reinschaut, wie viel von seinem eigenen Produkt kann man standardisieren und als einen Kern einer größeren Gruppe anbieten und in welchen Features und in welchen Teilen muss man quasi tiefer hineingehen, um Kundengruppen genau abzuholen.
Ja, also ich würde vielleicht noch eins ergänzen. Ich glaube, man muss auch ein bisschen unterscheiden, über welches Produkt wir tatsächlich reden. Also ich bin gänzlich dabei, wenn wir über das Thema, ich sage jetzt mal ganz lapidar, Kontokorrent reden und alles, was sich darum dreht. Wenn die Unternehmen dann wachsen, das kenne ich aus meiner Erfahrung auch, ich war früher mal selber mal Firmenkundenbetreuer, so nannte man das, bei Dreba, Gott hab sie selig, Dresdner Bank, da hat man halt gemerkt, wenn die Kunden größer werden, haben sie auch andere Bedürfnisse. Dann kommt der Auslandszahlungsverkehr, dann kommt plötzlich ein dokumentäres Geschäft, dann kommt man akkreditiv um die Ecke. Dann ist auch die Frage, hey, Kundenbindungsinstrument Kredit. Ja, dann geht es mal darum, dass eine Investition getätigt werden muss. Und ich finde immer noch, der Kredit als solches ist, wenn man mal mit dem Kunden durch dick und dünn gegangen ist und sich für ihn auch eingesetzt hat, mit, ich sage jetzt mal, Marktfolge, ja, in der Bank gedacht, das ist echt Kundenbindung, die Bedürfnisse werden anders. Spannend ist dann, und das war immer auch so ein Thema, wie man versucht hat, auch Kunden zu gewinnen, dass man aber auch eine Kontoverbindung hat, um daraus Cross-Selling zu generieren. Also derjenige, der das Konto am Anfang hat, hat die meisten Informationen über den Kunden, mit was zu ihm zu generieren. Und die Frage für euch ist für mich immer, was könnt ihr dann zusätzlich anbieten? Plus, wenn die Kunden größer werden, seid ihr dann eigentlich noch die einzige Kundenverbindung? Ich glaube es nicht. Ich glaube, dann werden die mehrere Konten haben und ihr habt einen Teil davon. So würde ich es glauben, aber das würde mich echt mal interessieren. Weil die Bedürfnisse werden anders, wenn sie größer werden.
Bevor wir gleich zu Tobias auch kommen, du schaust ja mit den Rufen.
Ja, genau. Ja. Also es ist letztendlich genau der Punkt, den ich auch noch ergänzen wollte zu dem, was die Jessica gesagt hat. Ich bin eigentlich relativ nah an der Jessica, was das Thema angeht, aber eben ergänzend sehen wir, dass wir eben nicht vielleicht das Primärkonto sind, sondern dann zum Sekundärkonto werden. Und ich halte es auch aus unserer Erfahrung zumindest für sehr unwahrscheinlich, dass wir hier wirklich dass das Unternehmen letztendlich nur eine Bankverbindung haben. Also wir sehen eigentlich, dass das Unternehmen im KMU-Bereich mindestens 2 bis 3 Kontoverbindungen und für unterschiedliche Bedürfnisse eben haben. Und entsprechend versuchen wir uns natürlich hin zum Kunden, versuchen wir, das Primärkonto zu werden, langfristig. Ja. Das heißt aber nicht, dass wir alles direkt abbilden können, was das Unternehmen braucht.
Ja. Darf ich noch einmal nur kurze...
Mach ruhig.
Wir wollen dich nicht hier ausklammern. Aber ist es nicht irgendwie blöd, irgendwie so zweite Ritze zu sein? Also wenn man irgendwie weiß, okay, irgendwie man ist so an Stelle 2, ja. Das Zweitkonto und eben nicht das primäre Konto. Und was bietet ihr dann den Kunden, dass er sagt, okay, jetzt steige ich um? Das ist vielleicht auch eine bisschen gemeine Frage, aber die gleiche Frage, Jessica, die haben wir ja auch im B2C-Geschäft. Es ist exakt die gleiche Frage. Also wir haben ganz viele Neobanks, die als Zweitkonto irgendwie, sorry, da draußen irgendwo rumgammeln. Aber wann kommt dieser Moment oder dieses Momentum, wo ich sage, okay, jetzt nutze ich, keine Ahnung was, N26, Revolut, Bank, wie sie alle heißen. Da muss ja irgendwas passieren und da würde mich interessieren, im B2C spielst du vielleicht noch ein bisschen rum, aber im B2B-Geschäft, du willst ja, dass der ganze Krams gut funktioniert. Ist es nicht so, dass wenn ihr nicht direkt irgendwie Erstkonto seid, dass ihr dann eher den Kunden vielleicht sogar verliert? Also das wäre so eine Befürchtung, die ich hätte.
Das ist, und wahrscheinlich kann Jessica dazu auch was sagen, das ist bei uns jetzt nicht der Fall, also das erleben wir nicht. Wir haben letztendlich 2 große Bereiche, also 2 Subsegmente, wo wir sagen, okay, das ist alles, was digital first ist oder digital nativ, also Startups und junge Unternehmen, die sehr digital nativ arbeiten. Und dann haben wir eben alles, was wir Digital Forced nennen oder eben Unternehmen, die mehr oder weniger in die Digitalisierung reingeforced wurden. Und bei diesen Unternehmen ist es häufig so, dass wir eben eine jahrzehntelange Verbindung haben. Ein Bankgeschäft liegt bei der klassischen Hausbank über Jahrzehnte und da ist natürlich das Thema Vertrauen. Da kommen wir jetzt als 3 Jahre altes Fintech vorbei und sagen, okay, wir möchten jetzt sozusagen diese Beziehung, dieses Verhältnis möchten wir ablösen und das ist eben nicht so einfach. Also das wird sicherlich einiges an Vertrauen brauchen, aber wir sehen eben, dass vorne immer mehr kommen. Wenn wir sagen, im Jahr werden ca. 300.000 Neuunternehmen gegründet und wir sehen, dass diese Unternehmen, die digital nativ arbeiten, ja auch älter werden und wir wachsen mit denen mit, dann wächst unser Marktanteil ja automatisch. Und genau.
Ich glaube, in Summe ist der Punkt auch ganz wichtig, auch auf Akkreditivgeschäfte und ähnliche Sachen. Ihr wachst ja auch, ne? Ja. Mit den Kunden gemeinsam, was ihr heute.
Ja gut, dann ist aber die Frage, wie kannst du es dann digitalisieren? Ich meine, je komplexer es wird, desto mehr musst du die Prozesse auch dann digitalisieren.
Genau. Ein
Akkreditiv ganz digital zu machen, ja.
Nee,
ja,
das ist schon klar. Aber ich meinte sozusagen rein vom Leistungsspektrum.
Das ist ja klar. Ich will damit nur sagen, wie größer die Ansprüche werden, aber klar, sehe ich auch so. Ne? Man wächst mit den Kunden und vor allem habt ihr dann auch ein klares Einstiegssegment. Ja.
Lass uns mal den Tobias mit in die Diskussion holen. Yep. ich muss zugestehen, ich weiß grob, was ihr macht. Ich weiß, dass Fino und Schufa, da kommen ja auch zwei wirklich sehr unterschiedliche Unternehmen zusammen, die da was Neues gründen. Bevor ich dir die Frage stelle, sag doch mal in 2 Sätzen, was ihr eigentlich macht.
Genau, also das, was wahrscheinlich alle in der Runde fast machen müssen, ist ein sogenannter KYC-Prozess. Bedeutet, wenn ich reguliert bin von der BaFin, dann habe ich, dann muss ich meinen Neukunden, muss der Philipp dann eben seinen Neukunden einmal prüfen und schauen, sind hier irgendwelche Geldwäscherisiken. Das nennt man den KYC-Prozess. Und der ist gerade bei uns in Deutschland wahnsinnig aufwendig und kompliziert und damit auch sehr teuer. Genau, wir haben mal so ein bisschen rumgefragt bei den Banken, bevor wir gestartet sind damit. Das dauert zwischen 6 bis 8 Wochen, bis man so einen Kunden onboardet.
Wie unterscheidet er sich im Vergleich zum B2C?
Ich muss bei einem Unternehmen, muss ich einmal das Unternehmen identifizieren. Das mache ich über einen Handelsregisterauszug im Normalfall, wenn es wie ein registerlich geführtes Unternehmen ist. Und das ist noch recht einfach. Da schaue ich dann beim Bundesanzeiger vorbei. Und danach wird es dann ein bisschen schwieriger. Hier geht es um Geldwäsche. Das macht ja nicht ein Unternehmen, sondern das machen die natürlichen Personen, die dahinter stecken. Und die muss ich identifizieren. Und das sind ja in erster Linie natürlich die gesetzlichen Vertreter, also die Geschäftsführer und so weiter, erste und zweite Führungsebene. Und dann geht es aber weiter. Ich muss den sogenannten wirtschaftlich Berechtigten ermitteln. Und das ist quasi die Person, die irgendwo dahinter steht und am meisten zu sagen hat, so mal ganz flach ausgedrückt. Bedeutet eben das Unternehmen, das hat irgendwelche Gesellschafter oder ja weitere Unternehmen, die Gesellschafter sind und das kann dann ganz schnell ins Ausland gehen und dann muss ich eben rausfinden, welche natürlichen Personen stecken da dahinter und das ist wahnsinnig aufwendig und kompliziert. Genau, und was wir machen, wir versuchen eben genau diesen KYC-Prozess zu verschlanken und möglichst innerhalb von einer Sekunde alle Informationen parat zu haben, dass man eben die Risikobeurteilung machen kann.
Jetzt arbeitet ihr oder könnt ihr mit allen zusammenarbeiten? Ihr könnt mit einer Konto zusammenarbeiten, mit Jesse von Penta, aber halt auch richtig. mit KfW, Deutsche Bank, wem auch immer. Mhm. Wer ist denn euer, wenn du jetzt mal so auf den KMU schaust und aus deiner Perspektive heraus, kannst du die Diskussion, also insofern, was ist deine Meinung zur Diskussion insofern, sind die Fintechs heute beim KMU, sind wir da gut aufgestellt oder ist deine Erfahrung, dass die klassische Bank dann doch immer noch irgendwie die erste Ansprechpartner ist?
Ich glaube, du musst die Frage vielleicht...
Ja, ich frage auch, ich habe die auch wirklich vertragsgestellt, anders gesagt. Glaubst du, dass die traditionelle Bank den KMU am Ende besser erreicht als ein Fintech?
Okay, ich glaube generell, wir schauen uns jetzt gerade im KYC-Bereich erstmal das Onboarding an, später geht es dann um die zyklische Prüfung nach dem KMU, andersrum ausgedrückt, macht es inzwischen Geldwäsche oder immer noch nicht so. Und ich glaube, da möchte man den Onboarding-Prozess möglichst schlank halten. Ich glaube, die Banken sind sehr gut aufgestellt, möglichst oft den Kunden nachzufragen. Und ich glaube, besonders gut hat man den Onboarding-Prozess aufgebaut, wenn man möglichst wenig nachfragen muss, weil man möchte den Kunden sofort da haben. Genau, ich glaube, die Kundenansprache muss eine gute sein. Und gleichzeitig kann das eine Bank, glaube ich, aus der Historie ganz gut. Und ein Fintech ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn es das mit möglichst wenig Ansprache kann, um genau, keine Ahnung, sowas wie den Handelsregisterauszug fordern viele vom Kunden direkt ein, kann die Bank auch selber holen. Und genau, der Kunde, der ist dann vielleicht überfordert mit dem Handelsregisterauszug. Deswegen ganz gut aufgestellt, wenn das Fintech das automatisiert holt.
Volker, schauen wir nochmal so ein bisschen auf die traditionellen Banken, die sich ja mit dem KMU durchaus auch beschäftigen, aus der Tradition heraus, da wird ja auch viel Geld verdient. Wir haben eben gehört, dass KMUs, je nachdem, wenn es Neugründungen sind, ist sicherlich nochmal was anderes, aber dass sie so nicht so richtig gut adressiert werden. Ist das eine Erfahrung, die du vielleicht aus eigenen Gesprächen, auch aus eigenen Projekten selber so gemacht hast, oder siehst du das ein bisschen differenzierter?
Die Aussage war ja, dass die von den Fintechs nicht adressiert werden, glaube ich.
In die Richtung, ja, die Fintechs, also du kannst es so oder so
sagen. Meinst du digital
sagen,
angesprochen?
Die Fintechs, genau, die Fintechs sagen, irgendwie KMUs sind nicht so richtig gut beliebt bei den traditionellen Banken, je nachdem, vor allem je nachdem, welchem Stadium man sich befindet. Und umgekehrt natürlich steht die Aussage auch im Raum. Wie würdest du es betrachten?
Ja, also wenn man gerade jetzt KMU als die kleineren Selbstständigen tituliert, sind die natürlich gerade so irgendwie nicht mehr PK, weil sie haben so wieder spezifische Anforderungen, aber noch nicht so richtiger KMU, wo man die richtig ganz großen Geschäfte mitmachen kann. Und dementsprechend waren sie natürlich jetzt mit der PK-Bereich sagt, okay, die Sonderlocken will ich nicht auch nicht. Ne? Ich muss mich ja auch auf die PK-User und die wiederum brauchen viele Sachen vielleicht nicht, die B2B-User brauchen. Fokussieren, deswegen waren sie da nicht richtig beheimatet und auf der anderen Seite waren sie halt bei den ganz Großen auch nicht dabei und deswegen war es, glaube ich, innerhalb der Banken schon immer eine gewisse Herausforderung, wie die tatsächlich jetzt adressiert werden.
Oder wo sie einsortiert werden.
Und wo sie einsortiert werden, genau, das ist ja immer Spiel hin, her und ne, also das ist auf jeden Fall eine Herausforderung gewesen. Ich glaube, die ändert sich gerade so ein bisschen in den Banken, dadurch, dass jetzt einfach die Technik es hergibt und auch mit den Fintechs, die Märkte angegriffen werden, sodass sich die Bank etwas mehr nochmal darauf fokussiert, was möchte sie diesen Kunden denn jetzt, oder was sind diese Kunden erstmal überhaupt, um das nochmal aufzugreifen und dann zu überlegen, was möchten sie denen denn tatsächlich anbieten, oftmals dann auch zu überlegen, naja, okay, wir müssen digital sehr stark sein, also die Digitalisierung muss dann natürlich sehr stark nach vorne, einerseits um den Kunden die gewohnte UI, UX zu bringen, die sie auch am Markt sonst kennen, andererseits aber auch den Automatisierungsgrad gerade, was natürlich sehr viel Prozessharmonisierung und Automatisierung mit einherbringt. Und auf der anderen Seite aber schon noch diesen, ich sag mal, gewissen Bonus des Filialgeschäfts haben, dass falls der Kunde dann mal irgendwie doch irgendjemand sehen und besprechen muss, weil es dann um seine Firma geht oder ähnliches, das nutzen kann. Und ich glaube, in diesem Momentum dreht sich gerade schon einiges wieder in den
Vielleicht, Mike, darf ich kurz ergänzen?
Ja, auf jeden Fall.
Eins finde ich immer ganz wichtig. Und das ist, glaube ich, schon seit ewigen Zeiten so. Ich meine, jeder wird immer an seinen Ertrag gemessen. Ne? Du musst ja irgendwie auch Profit machen. Und die Frage war ja immer gewesen, oder sagen wir mal so, was ich extrem smart bei euch finde, ist halt, dass der Kontoeröffnungsprozess eben so easy tatsächlich läuft. Und das ist dann für denjenigen, der sich um den Mittelstand zu kümmern hat, eigentlich Riesenaufwand, auch in der Filiale. Ja. Das kostet unendlich viel Zeit. Also muss der sich fragen, investiere ich in Unternehmen eigentlich jetzt meine Zeit, um dann potenziell mit dem vielleicht zukünftig Geschäft machen zu können? Ne? Währenddessen er hat ein Portfolio vielleicht von 10 hat, wenn er mit denen einmal spricht, macht er mit denen irgendein Geschäft, mit denen er Ertrag machen kann. Und deswegen ist es so spannend, weil ich glaube, ihr habt schon eine Art von Nische, weil gerade der Eröffnungsprozess und dann dieses Investment nicht zu tun, das kann man quasi Banken können ein bisschen wegnehmen. Also finde ich schon. Weil die überlegen sich immer, mache ich das jetzt, mache ich nicht, ich habe auch meine 10 anderen und ich muss den betreuen und ich will und ich muss meinen Ertrag machen und so weiter. Eigentlich ist es immer ein Pre-Invest. Die Zeit ist ein Pre-Invest in der Hoffnung, dass du später mit dem Kunden dann mehr Erträge generieren kannst. Und wenn du dann im Prinzip eigentlich teuer bist, ja, dann überlegst du es dir. Und ich glaube, das ist der Trade-off, der da immer tatsächlich drin ist. Und ich fand das spannend. Ich glaube, das war im vorangegangenen Panel. Ne? Die UX und all das, in Spanien, glaube ich, war vorhin die Diskussion, ja, das ist gang und gäbe in Spanien. Ja? Das ist sie in Deutschland eben nicht. Das heißt, da hast du den Onboarding-Prozess auch bei den größeren Banken vollkommen automatisiert schon da. Das ist überhaupt kein Thema. Und das ist bei uns hier in Deutschland eben nicht so. Und deswegen ist eigentlich die Kombination von beiden relativ cool. Ne? Aber am Ende, für jede Bank heißt das immer am Anfang, wenn du noch nicht so die Erträge absehen kannst, ey, will ich das überhaupt? Ey, will ich meine Zeit überhaupt investieren? So blöd sich das anhört, aber ich finde das schon ein Thema.
Ich finde die Diskussion spannend und vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass gerade wenn man ein Unternehmen gründet, und ich kann das nicht aus der eigenen, sondern aus der familiären Erfahrung so ein bisschen sagen, und auch aus Gesprächen mit Freunden, dass in dem Moment, wo man etwas gründet, man so obrigkeitshörig ist. Dass es gibt so gewisse Sachen, die müssen gemacht werden. Man muss zum Amt, man muss ein Konto, man muss
ja,
und man hat so eine Liste, die man so abgeht, abarbeitet, ja, und man mit so gesenktem Haupt geht man dann in die Bankfiliale rein.
Die Bank als Teil der Obrigkeit.
Ja, absolut. Weil man will ja was am Ende.
Ja, klar, logisch.
Jesse, was mich interessiert, ihr, zweifelsohne habt ihr das bessere UX, ihr habt die bessere und viel angenehmere Ansprache. Das hat ja ganz viel mit Ansprache, mit Emotionen auch zu tun. Und am Ende will sich ja gerade bei einer Neugründung sich das Unternehmen oder das Startup mit seinem Geschäft und eben nicht mit solchen furchtbaren Themen wie Banking, Bankkonto öffnen etc. pp. Beschäftigen. Was mich interessiert ist, wie erreicht ihr eigentlich diese Menschen? Also klar, ich kann googeln und dann sehe ich irgendwie AdWords von euch oder auch von euch und das ist prima. Aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern gerade dieses Klientel auch immer googelt. Oder ist dann doch letztendlich die Menschen, die ihr erreicht, so typisch Berlin-Hipster-Startup? Das würde mich interessieren.
Mhm. Bevor ich darauf eingehe, noch einen Punkt zu dem vorderen Thema. Was wollte ich sagen? Momentan haben wir auch eine extrem hohe Chance, in der viele Kunden, das sind zum einen Startups, die neu gegründet werden, die sowieso schon digital sind, aber auch existierende Unternehmen merken, dass viele Dinge digital gehen. Also dadurch, dass wir zu Hause bleiben mussten, dadurch, dass wir alle irgendwie auf Zoom umgestiegen sind, merken viele Unternehmen, dass viele Dinge einfach digital gehen müssen und im Zweifel auch können. Und für mich ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine Beziehung oder eine Kundenbeziehung nicht gleichsetzen mit einem Offline-Filialbesuch. Das ist etwas, was wir gelernt haben. Das heißt, es ist auch möglich, digital, online, durch die richtige Ansprache, was du eben gesagt hast, Kunden zu binden und zufriedene Kunden zu schaffen. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen das Geheimnis, wie schaffen wir es, neue Kunden zu bekommen. Ein Großteil der Kunden, die wir heute haben, kommt tatsächlich durch dieses ominöse Word of Mouth. Das heißt, gerade in der Gründerszene, aber auch im Mittelstand, redet man ja schon mal darüber, wo hat man sein Konto, hat man gute Erfahrungen gemacht, kann man jemand anderem was empfehlen. Gerade wenn man ein neues Unternehmen gründet, spricht man als erstes einmal mit einem jetzigen Gründer und sagt, was sind diese Checklisten, was muss ich da abhaken, kennst du einen Notar, den du empfehlen würdest. Und da, wenn man die richtige Kundenbeziehung aufgebaut hat, steht man natürlich oben auf dieser Empfehlungsliste. Und ich glaube, alles, was dann dazu kommt, ist natürlich so das, worüber wir Startups oder Fintech uns den Kopf zerbrechen. Wie wachsen wir? Wie bekommen wir mehr Kunden? Und das ist natürlich der Mix aus verschiedenen Kanälen. Aber während man alles, was in so Online-Performance ist, relativ schnell hochfangen kann, also du hast gesagt, dass die App, die du online siehst, wenn du uns bei Google siehst, das ist was man relativ schnell hochfangen kann. Aber alles, was wirklich langfristig einspielt, also in die Brand, in dieses ganze Thema Word of Mouth, das ist etwas, was wir langfristig aufbauen müssen, indem wir unseren Kunden helfen, dass sie quasi über uns sprechen.
Hm. Eine wunderbare Möglichkeit, den Kunden zu helfen, war die Pandemie oder ist die Pandemie, in der wir uns gerade befinden. Inwiefern habt ihr Penta oder auch ihr Konto da euren Kunden helfen können?
Ja, das ist natürlich eine gemeine Frage. da sieht man, glaube ich, so ein bisschen die Grenzen eines jungen Fintechs, denke ich mal, und gerade auch über Akkreditierung, KfW, ist natürlich dann so ein bisschen die Frage, okay, wie können wir jetzt so jungen oder kleineren Unternehmen helfen, dann eine Finanzierungsanfrage zu machen?
Ich meine jetzt gar nicht, also das ist, wenn du es so betrachtest, ist eine gemeine Frage. Ich hatte im Hinterkopf, stimmt. Nein, ich hatte im Hinterkopf tatsächlich was anderes, nämlich die Kollegen von Kontis, die sehr stark in der Kommunikation gewesen sind beim Thema Covid-19. Was kannst du als Freelancer tun? Was kannst du als Unternehmen tun? Und das hat natürlich auch zu einem unglaublichen den Effekt, den Jesse beschrieben hat, also dieses Word of Mouth, wo Menschen angefangen haben, darüber zu sprechen. Also ich habe Blogbeiträge von Kontis in ganz anderen Kontexten gelesen. Und deswegen, da meinte ich jetzt die Frage, entschuldige, so gesehen wäre sie gemein gewesen, aber ich meinte sie etwas anders. Habt ihr da was gemacht in dem Bereich?
Also wir haben auf jeden Fall sind wir in die Kundeninteraktion gegangen. Wir haben diverse Seiten, auch Blogartikel natürlich aufgesetzt, verschiedenste Aktionen gehabt. Ich glaube, was bei uns sehr positiv wahrgenommen wurde, ist definitiv unser Kundenservice-Versprechen. Also wir haben ja so ein 15-Minuten Support-Level und das haben wir auch versucht, in der Krise weiterhin einzuhalten. Entsprechend haben wir wirklich unser Support-Team aufgestockt. Die Ressourcen dafür hatten wir, von daher war das auf jeden Fall sehr positiv und konnten dort eben unseren Bestandskunden sehr gut helfen mit eben den Informationen, die sie brauchten, um dann wiederum sich beispielsweise an ihre Hausbank zu wenden oder dann mit den Informationsquellen, die so auch über Deutschland ausgegeben wurden, eben weiterzumachen.
Aber habt ihr nicht auch einen Push erlebt, dass ihr auch Neukunden gewonnen habt, viel mehr jetzt? Weil ich meine, in Filiale gehen und, also das würde mich mal interessieren, weil manche mussten sich jetzt mit digital beschäftigen, ja, die also, vorher das gar nicht wollten vielleicht auch. Ja. Ja. Da hätte ich gedacht, das wäre dann, wenn ihr eigentlich nur... Ja, guck mal. Ja, aber das würde mich jetzt schon mal interessieren, weil das ist ja im großen Unternehmen genauso, ne? Wo dann plötzlich Leute eine WebEx machen müssen, die vorher das wie der Teufel das Weihwasser irgendwie gescheut haben, ja. Und das gilt ja von bis zur Oma, hätte ich jetzt fast gesagt, die dann auch plötzlich digital was machen muss. Also ich hätte jetzt gedacht, dass die Zeit eigentlich euch echt in die Hand spielt. Also würde mich echt mal interessieren.
Ich kann den ersten Teil machen und dann kann man. Also ich glaube, bei uns ist es tatsächlich so gewesen, dass wir in Deutschland eigentlich ein konstantes Wachstum haben und auch durch die Krise hinweg hatten. Okay. Also wir haben da keine großartigen Einbrüche gesehen, aber wir haben auch keinen großartigen Wachstumsanstieg gesehen. Okay. Wir haben aber in anderen Märkten, beispielsweise Italien, wirklich mal 6x7 Wachstum gesehen in der Zeit. Okay. Es liegt einfach daran, dass das Filialgeschäft in Italien noch deutlich weiter verbreitet ist und auch entsprechend da eben genau diese Thematik, wir beschäftigen uns jetzt mit digital, deutlich mehr eingespielt hat. Okay. Von daher, es war stark marktabhängig bei uns.
Mhm. Nee, ist natürlich super spannend, das zu hören, weil ich denke, wir haben natürlich genau die gleiche Zielgruppe und ein sehr ähnliches Angebot. Von daher zu hören, was da bei Konto los war während der Zeit, ist natürlich für uns auch spannend. Was wir gesehen haben.
Was war denn
haben,
bei euch los in der Zeit?
Bei uns, wir haben relativ schnell von Kunden natürlich Anfragen bekommen, was können wir machen, die quasi bei uns das Beratungsangebot gesucht haben und haben dann versucht für unsere Kunden, zum einen hatten wir eine Petition online gestartet, zum anderen haben wir versucht für unsere Kunden die richtigen Informationen zu filtern, quasi einfach in der Masse der Informationen die richtigen Tipps zu geben, wo Soforthilfen verfügbar sind, je nach Ländern und quasi den klassischen Bankberater da ein bisschen zu ersetzen, auch in solchen Zeiten, darauf schnell zu reagieren, vor allem für alle Kunden, die bei uns ihre Hauptbankverbindung hatten. Für die haben wir dann teilweise auch Kooperationen eingegangen mit klassischen Banken, zum Beispiel mit der Volksbank, um denen genau diesen Zugang zu KfW-Fördermitteln zu geben. Und was wir gesehen haben, ist, dass es auch eine sehr positive Resonanz zum einen gestoßen ist, dass wir diese Hilfen angeboten haben, dass wir nicht nur dieses Kontoprodukt sind, sondern dass wir darüber hinaus auch ein Berater in schwierigeren Zeiten sind. Und wir haben tatsächlich einen Anstieg gesehen während der Zeit. Wir hatten natürlich ein bisschen Angst, dass die Gründungen zurückgehen, aber das hat sich nach einer kurzen Zeit eigentlich als Gegenteil bewiesen, sondern viele haben gerade in dieser Veränderung Chancen gesehen, neue digitale Produkte an den Markt zu bringen und quasi ihre Businessmodelle so ein bisschen zu shiften. Und zum anderen, gerade was im Suchvolumen nach digitalen Alternativen im Banking angeht, haben wir schon diesen Uplift erlebt.
Ich habe noch eine Frage an dich, die so ein bisschen auch in diese Krisensituation reingeht, in der wir uns gerade befinden. Ich weiß, dass die KfW-Kreditvergabe eigentlich sehr reibungslos war. Nichtsdestotrotz werden natürlich da auch Informationen angefordert. Da sind eine Menge Sachen, die abgefragt werden. Denkt ihr darüber nach, euer Produkt weiterzuentwickeln über den KYC-Prozess hinaus? Hättet ihr, anders gefragt, in der aktuellen Pandemie, in der wir uns befinden, nicht auch schon da Lösungen anbieten können? Oder vielleicht habt ihr es auch und ich habe das gar nicht mitbekommen.
Haben wir auch. Genau, wir haben der Schnellkredit 0,78. Genau, das war der Schnellkredit, wo wir genau die Hausbanken unterstützt haben.
Ja.
Genau, man braucht eben so eine Firmenauskunft und genau die haben wir mit der Schufa zusammen oder Schufa das als Produkt angeboten und wir haben dahinter die ganze Technik gebaut. Genau, haben da eben diese Firmenkreditauskunft eben gebaut. Genau, ja. Und haben da unsere Plattform zur Verfügung gestellt. Genau, und wieder auch in dem Artikel geschrieben, war das für uns eine heiße Phase. Es ging, glaube ich, über Ostern hatten wir das schnell in
wir zwei oder drei Tagen. Wir hatten auch über Ostern Tagen viel zu tun.
Ja. Genau, zusammengebaut und dann in einer Woche wollten irgendwie über 700 Banken auf die Plattform, wollten Zugriff darauf haben und darüber die genau Fördermittel eben ausgeben an ihre Kunden.
Wo du sagst, Stichwort Plattform, bisschen anderes Thema, aber das Stichwort finde ich da sehr passend. Im B2C-Bereich haben wir immer über das Thema Plattform gesprochen. Banken brauchen Plattformen, damit sie entsprechend, GAFA, Google, Amazon, Facebook und Apple entsprechende andere Produkte anbieten können. Hat im B2C-Bereich nur so mittelgut funktioniert, würde ich sagen. Siehst du, Volker, im B2B-Bereich da andere Möglichkeiten? Also Plattform-Banking, also da weiterzudenken?
Ja, da glaube ich tatsächlich schon, dass im B2B-Bereich da mehr Möglichkeiten mit einem Plattformansatz sind. Wir haben ja vorhin schon mal also das Stichwort Beyond Banking. Ich glaube, das Panel hieß, glaube ich, auch mal irgendwie so in die Richtung.
Ganz am Anfang.
Also wir hatten ja vorhin schon über Auftragsbücher und Ähnliches, über vielleicht eine API-Integration in die Systeme rein, dann auch spezifisch für die einzelnen KMUs, wenn sie denn größer sind und eine Direktanbindung haben wollen. Oder auch angeschlossene Funktionalität oder Factoring beispielsweise oder Leasing. Und das im besten Fall so weit integriert, dass es auch da wieder für den Kunden ein digitales Erlebnis ist und nicht händisch Sachen übergeben werden müssen oder Doppel-Logins oder ähnliche Sachen da passieren müssen, sondern man das in einer Plattform integriert hat, wie eng die am Ende dann gekapselt ist, ob das die Bank alles selber macht oder Sachen auch eingekauft werden und darüber mit drangebunden werden, ist natürlich nochmal eine andere Frage. Aber in Summe sehe ich schon, dass es da einfach mehr Möglichkeiten gibt als im PK-Bereich, wo immer die intensive Diskussion im Vorpanel war ja schon recht spannend, was jetzt PFM kann oder nicht kann und ähnliches. Und ich glaube einfach, im B2B-Bereich sind da mehr Möglichkeiten, weil es mehr Dinge gibt, die tatsächlich der Kunde auch, ja, ich sage jetzt nicht benötigt, das wird ja heißen, dass es im PK-Bereich keiner benötigt. Und das würde ich natürlich nicht so werten.
Aber auch wenn ich böse Zeichen bekomme, dass wir out of time rennen, aber trotzdem die Frage, wohin muss denn oder wie weit sollte die Produktpalette denn gehen? Also was glaubst du denn, oder die Frage in die Runde, wer zuerst antworten möchte, wie weit, was müssen wir alles anbieten in dem Bereich? Also haben wir irgendwann, müssen Banken irgendwie Buchhaltungssoftware oder Produkte anbieten, Rechnung schreiben im Online-Banking bis hin zu Warenwirtschaft? Also bauen wir das SAP für den KMU nach?
Sollten also ich persönlich glaube das jetzt nicht. Ich glaube dennoch, ich habe es bei euch auch gesehen, manche von euch bieten ja auch an, eine buchhalterische Integration, DATEV und so weiter, finde ich spannend, ja, weil gerade zu Beginn als Startup hast du mit dem Kram ja auch echt nur Probleme und musst es auch verstehen. Ich glaube, das ist schon hilfreich. Ja. Vielleicht mache ich es mal aus unserer Perspektive, auch im Zusammenhang mit Plattformen. Wir haben einen Förderauftrag, wir müssen gucken, also ich meine, der Staat sagt zu uns, also energieeffizient bauen, sanieren, das muss jetzt gefördert werden und da ist uns vollkommen klar, dass es nur über Plattformgedanken gehen kann. Insoweit, als dass wir sicherstellen müssen, dass unser Förderangebot beispielsweise auf irgendeiner, ich weiß nicht, Plattform, wo insbesondere sich jetzt Bauunternehmen, Handwerker und so weiter tummeln, dass sie überhaupt wissen, dass es das gibt. Wir kriegen immer wieder gesagt, hätte ich gewusst, dass ich für den Ofen, den ich mir unten im Keller gestellt hätte, irgendwie einen Zuschuss bekomme, dann wäre das ja schön gewesen. Mhm. Ja? Also für uns ist die Notwendigkeit des Angebotes, überall auch präsent zu sein, dort, wo wir fördern sollen, extrem wichtig. Das beantwortet nicht deine Frage, was muss ich jetzt on top anbieten, neben Banking alleine. Ich glaube, ich glaube, auch das ist wieder extrem segmentspezifisch. Das
wollte ich gerade
sagen. In dem Segment, wo ihr jetzt beispielsweise drin seid, finde ich es wahnsinnig wertvoll. Ja. Ja? Später hast du ja auch eine Spezialisierung. Dann hast du deinen HR-Chef, dann hast du deinen Finanzchef und so weiter. Dann sind die viel, viel weiter und machen das auch selber. Ich glaube ganz einfach, und das ist so eine These, die du am Anfang auch gestellt hast, KMU ist nicht KMU. Das ist halt so breit. Ja? Und wenn ich am Anfang von der Studie erzählt habe oder du mich zur Studie gefragt hast, da steht in der Studie auch drin, dass die großen Unternehmen, ja, die zum Beispiel auch F&E machen, ja, die sind brutal digital. Aber je kleiner die Unternehmen werden, desto weniger digital wird es dann auch. Also insoweit, du kannst dich über einen Kamm scheren und du musst ziemlich genau wissen, wo du was tatsächlich brauchst. Und ich glaube, also das wäre jetzt meine persönliche Antwort drauf. Ja.
Lass uns mal schauen, ob es Fragen aus der Audience gibt, beziehungsweise was unser Umfrageergebnis hat. Ich glaube, wir haben eine Umfrage an die Regie. Können wir die einblenden? Ja, da, schau an. Ich sehe es nicht. KMU, ein ungeschliffener, Rohdiamant.
5 gewinnt.
Was heißt 5?
Score, ja, ist alles
nix, mehr als 4. Ne? Also 5 ist.
Also war so, das war ein Rating, ne, von 1 bis 5. Ja.
Das ist 5 ist schlechte Rating. Also
in dem Fall heißt es,
5
bedeutet,
ja.
Also meistens sagen ja.
Okay.
Ja.
Okay.
Ja, was sagt ihr? Ja. Ist ja. So, ne?
5.
Absolut.
Ich find's nicht. Ich finde es echt, also ich würde dem echt widersprechen. Es kommt darauf an, in welchem Segment du dich tatsächlich befindest. Wenn du ein Mittelständler bist, der 500 Mitarbeiter hat, der mehrere Millionen Umsatz macht, das ist kein ungeschliffener Rohdiamant, um den kloppt sich jede Bank und versucht, auf den Briefbogen zu bekommen, um den Zahlungsverkehr zu sich zu bekommen, um daraus abzuleiten, welches Cross-Selling-Geschäft sie mit ihnen machen können. Deswegen, also.
Aber habe ich davon nicht unglaublich wenige? Wenn ich mir jetzt so die Gesamtheit anschaue, schau mir an, ich habe 3,5 Millionen ja. KMU in Deutschland. Wie hoch ist der Prozentteil?
Gut, dann gehe ich runter und bin bei 100 schon. Ja? Also ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Die Frage ist immer nur, an welcher Stelle mache ich welchen Profit und wie segmentiere ich das KMU-Segment wiederum selber?
Genau, und dann sind wir bei Beyond Banking. Dann sind wir eigentlich da, wo wir, glaube ich, hinwollen. Also ich spreche mal nur für Konto, dass wir eben sagen, wir wollen genau jeden Berührungspunkt, den eigentlich das Unternehmen mit Finanzen hat, den wollen wir eigentlich abbilden können. Und wir wollen eben da Geld und Zeit sparen, wo wir können bei jedem einzelnen Berührungspunkt. Und dann habe ich natürlich mehrere Geschäftsmodelle, die sozusagen das Ganze dann profitabel machen am Ende.
Also ich würde so sagen, wenn ich den Rohdiamanten dort eben gerade von der Frage stelle, würde ich sagen, je größer die Unternehmen werden, desto geschliffener wird es.
Ja.
Und das wäre meine Aussage.
Gutes Bild.
Ja. Ja. Also ihr habt, glaube ich, wahnsinnig gefragt und auch wahnsinnig umfangreich geantwortet. Deswegen gibt es gar nicht tatsächlich so viele Fragen, weil ihr habt, glaube ich, schon mehr als viel beantwortet. Eine Frage gibt es doch, und zwar ist die, wenn traditionelle Banken aufholen und ähnliche Services wie die neuen Player, also die KMUs anbieten, wo ist dann eigentlich die Daseinsberechtigung aus Sicht des Kunden?
Jesse oder ich?
Daseinsberechtigung für wen? Für euch.
Für euch.
Also wenn jetzt, wenn die anderen es auch gut machen.
Die Banken, traditionell. Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, wenn man sich nur das Produkt anschaut, also nur das reine Produktangebot, was heute auch traditionelle Banken schon haben, dann sind die gut. Also dann gibt es wirklich tatsächlich auch, es gibt wenige Online-Challenger-Banken, die zum Beispiel das ganze Thema Lastschriftverfahren anbieten, online. Oder solche Themen. Also ich glaube, das reine Produktangebot von traditionellen Banken ist gut. Was noch kommen muss, ist wirklich dieser Schritt hin zur Digitalisierung. Und da ist ein bisschen so die Frage, was wir jetzt noch ein bisschen länger diskutiert haben, wer ist die Zielgruppe? Inwieweit priorisieren wir die? Wenn ich ein traditionelles Geschäft habe und ich habe die 200er Kunden, fokussiere ich mich lieber auf die? Und will ich überhaupt die 10 Mitarbeiter bis 100 Mitarbeiter Kunden haben? Ich glaube, deshalb weiter dieser Fokus auf diese kleine Gruppe wird uns immer die Daseinsberechtigung geben, zum einen. Und zum anderen ist es so ein bisschen die philosophische Frage, ist das ein Winner-Takes-It-All-Markt? Also gibt es am Ende ein, zwei große Banken, die alles irgendwie beherbergen? Oder, ich meine, heute in Deutschland ist es ja schon so, wir haben irgendwie über 1000 Banken. Wie fragmentiert ist es und wie weit können wir, gerade wenn wir in die Zukunft schauen, wenn Technologiekosten sinken, wir immer weiter voranschreiten in der Digitalisierung. Inwieweit können wir Spezialangebote für bestimmte Segmente anbieten? Und ist es dann nicht besser, solch ein Spezialangebot, was genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, zu nutzen, als so ein Standardprodukt? Und von daher denke ich, solange man sich auf die exakte Kundengruppe fixiert, die man bedienen möchte und deren Problem löst, wird es immer eine Daseinsberechtigung geben. Bist du d'accord damit?
Ja, ich würde sogar fast noch mit einer Gegenfrage sozusagen antworten. Und zwar, ob die klassischen Hausbanken das denn schaffen werden. Also wir sprechen so darüber, als wenn das irgendwann passieren wird. Und ich sehe auch viel Entwicklung auf der Seite der traditionellen Hausbanken. Trotzdem haben wir schon in 2014, damals habe ich noch in der Beratung gearbeitet, haben wir von der Wave of Disruption im Banking gesprochen. Und die sehe ich bis heute nicht wirklich. Also ich glaube, das Thema ist hoch adressiert und Digitalisierung grundsätzlich ist hoch adressiert. Aber ich glaube nicht, dass auch unsere Arbeitsweise, die wir jetzt beispielsweise bei Konto haben und so wie wir unser Produkt nach außen treiben, ich glaube nicht, dass einfach eine klassische Hausbank das Gleiche tun wird. Also und vielleicht auch sogar gar nicht das Gleiche tun kann. Und ich glaube, wir arbeiten halt deutlich empirischer und am Kunden, nah am Kunden. Und damit glaube ich, dadurch, glaube ich, haben wir schon eine Daseinsberechtigung, weil wir vielleicht den Kunden da an der einen oder anderen Stelle ein bisschen besser abholen oder anders abholen, als es vielleicht die klassische Hausbank tut. Das wäre so meine...
Ich glaube, Michael war nicht so d'accord damit.
Ach, was heißt nicht d'accord? Also ich glaube schon, dass... Also zum einen solltet ihr die nicht unterschätzen. Also man muss auch ein bisschen gucken, was da in den einzelnen Hinterhöfen da auch tatsächlich passiert. Jetzt auch bei meinen Peers beispielsweise in den Großbanken, da ist schon ziemlich viel unterwegs. Mhm. Ne? Und wenn man von 1000 Banken spricht, dann hängt ja in den 1000 Banken auch irgendwelche Verbände, die dann ziemlich viel wieder zusammen machen. Ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, was auch gemeinschaftlich genutzt wird. Ich sehe viel bei dem, was ihr macht, wo ich echt sage, ist cool. Ja? Ich sehe aber, also ich bin nicht so überzeugt, dass das nicht adaptierbar ist. Und ich glaube, da ist vieles, vieles schon unterwegs. Und ihr müsst halt gucken, dass ihr euren Vorsprung, den ihr jetzt habt, einfach secured. Ja,
ja, ich meine, das Letzte, was ich gesehen habe, war PayDirect so. Ne? Also,
gut, PayDirect ist für mich jetzt wieder ein anderes Thema. Mir geht es jetzt wirklich speziell um das, was ich verstanden habe, wo ihr sagt, und das habe ich mir auf euren Websites auch angeguckt, wie ihr den Kunden führt, wie ihr ihn da zur Kontoeröffnung bringt, wie ihr das vereinfacht, wie das einfach easy ist. Ja? Mhm. Und wo es eben gerade im KMU kein großes Invest ist und wo es nicht, das fand ich cool, wo du das gesagt hast, nach dem Motto, wo ich dann so obrigkeitshörig reingehe, muss ich bitte, ich möchte ein Konto haben. Ja? Das ist schon so. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Ich glaube aber nicht, dass das nicht adaptierbar ist. Und ich glaube, da sind ist die Bankenwelt dran. Also da bin ich der festen Überzeugung.
Also adaptierbar ist das sicherlich, da würde ich dir recht geben, aber die Diskussion führen wir in der Tat in den Banken schon seit vielen Jahren. Ich also weiß, dieses Gespräch, das was Penta macht, können wir auch, das was eine N20 ist, können wir auch. Die Frage, die man dann immer stellen macht, ja, mag sein, aber...
Ihr macht's nicht.
Warum macht das denn nicht?
Aber die Frage klären wir morgen.
Die klären wir morgen, genau.
Bin Jochens Panel.
Wir müssen leider, und es war eine schöne, sehr dynamische Diskussion, ich muss mich an dir, Tobias, du bist heute warst so ein bisschen der Paradiesvogel hier. Ich hoffe, du nimmst uns das nicht übel, im positiven Sinne. Ich möchte mich bedanken an die Runde. Danke an Jesse nach Berlin, richtig?
Genau.
Berlin, Hauptstadt. Danke an die Protagonisten hier vor Ort. Und wir können zum nächsten Panel übergehen.
Genau.
Das mache ich?
Das machst du.
Was ist das? Ich bin völlig lost. Wieso mache ich das?
Wir sprechen über die Generation XYZ.
Ah, die Kinder, der Kilian. Ich freue mich. Mega. Genau, wir sprechen über eine ganz andere Zielgruppe. Bleibt noch einen Moment sitzen. Ja. Über eine ganz andere Zielgruppe. Nämlich, und auch eine Zielgruppe, die, glaube ich, etwas vernachlässigt wird. Nämlich der Nachwuchs sozusagen. Und was passiert eigentlich da? Also, was passiert eigentlich in diesem Bereich? Was passiert bei bei den Kindern? Gibt es Produkte für Kinder fernab vom Knackskonto? Gibt es Produkte für Teenager? Wie müssen die aussehen? Und da spricht der Kilian drüber mit seinen Gästen und ich übergebe das Zepter an Kilian. Und bevor wir loslegen, schauen wir uns einen kleinen Film an in wenigen Sekunden. Vielen Dank erst nochmal in eure Richtung. Tschüss nach Berlin.